Der Bauer ist der Träger, der Entwickler unserer Kultur. Und für mich ist der Bauer der wichtigste Berufsstand schlechthin.
Nationalratsabgeordneter Gerhard Huber vom Bündnis Zukunft Österreich.
Er ist Träger der Traditionen am Land. Er erhält das Leben im Grund am Land. Er hat wesentlich umfassendere Funktionen, als es nur die Lebensmittelproduktion wäre.
Harald Janach, FPÖ.
Die Genese der Kulturlandschaft ist ohne bäuerliche Landwirtschaft in Österreich nicht vorstellbar. Also das, was wir im Tourismus sozusagen in die Auslage hängen, ist Produkt bäuerlicher Arbeit über Jahrhunderte.
Wolfgang Pirkelhuber, die Grünen.
Wenn ich mir diesen Welternährungsreport anschaue, aus 2008, glaube ich, stammt er, wo ganz eindeutig drinnen festgehalten wird, dass es falsch ist, nicht mehr auf Gift zu bauen, dann, glaube ich, wären wir auf dem richtigen Weg, auch bei der Berufsbeschreibung darauf ganz eindeutig hinzuweisen, nicht mit Pestiziden erhalten wir die Landwirtschaft, sondern ökologisch richtig.
Der Sozialdemokrat Kurt Gassner rundet den Wortreigen der politisch Verantwortlichen für den Bereich Landwirtschaft im österreichischen Parlament ab. Landwirtschaft, Politik und Gesellschaft ergeben ein Triangel, von dem der ÖVP-Bauernbunddirektor Johannes Abentung Folgendes sagt.
Also wir vom Bauernbund auch mit unserer Geschichte empfinden uns als staatstragende Kraft. Und ohne den Niederösterreichischen Bauernbund zum Beispiel, der 1919 in eine Großdemonstration gegen eine Rätediktatur unternommen hat, gäbe es Österreich nicht.
Bis 1923 existierte eine Doppelherrschaft aus Regierung und Arbeiterräten, die basisdemokratisch organisiert und von der Sozialdemokratie dominiert waren. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei ließ die Rätebewegung absterben. Für den ehemaligen Politikwissenschaftler Josef Kramer eröffnete sich zu der Zeit die Möglichkeit, neue Strukturen zu schaffen.
Es hat in Österreich historisch zwei Phasen gegeben, wo eine Bodenreform politisch möglich gewesen wäre. Das war 1848, dann nach dem Ersten Weltkrieg mit der Arbeiterräte, kurze, sehr revolutionäre Phase gegeben, auch ein bisschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann hat die Sozialdemokratie vehement die Bodenreform gefordert. Wie dann Lorenz Genner dazu übergegangen ist, es in die Tat umzusetzen, hat er dort die größten Verhinderer gefunden.
Besagter Lorenz Genner war 1945 niederösterreichischer Landeshauptmannstellvertreter und im Staatsamt für Land- und Forstwirtschaft. Eine Bodenreform ist bis heute ausgeblieben.
Ohne Bauernbund, glaube ich, würde es diese ÖVP nicht geben. Und wir empfinden uns als zentrale Kraft mit durchaus liberalen Zügen, auch wenn man das nicht so glaubt,
sagt Bauernbunddirektor Johannes Abentung.
Wir empfinden eine große Gesamtverantwortung für dieses Land und wir sind in allen Landtagen vertreten und im Parlament vertreten und wir werden unsere Gesamtverantwortung gegenüber Österreich weiterhin aufrechterhalten.
Österreich als Mitglied der Europäischen Union hat sich verpflichtet, die gemeinsame Agrarpolitik der EU mitzutragen. Ab dem nächsten Jahr beginnt eine neue fünfjährige Finanzperiode und damit wird auch ein neuer Haushalt für den Agrarsektor wirksam. Die Gelder der sogenannten zweiten Säule, die für die Entwicklung des ländlichen Raumes reserviert sind, bleiben in der neuen Periode wie gehabt. Gerhard Wrotkowski, Landwirtschaftskammerpräsident, ist mit dem Verhandlungsergebnis hörbar zufrieden und meint die Direktzahlungen, wenn er von der ersten Säule spricht.
Es ist Österreich gelungen, für den ländlichen Raum fast dieselben Mittel wieder zu bekommen für die kommende Periode, die im Moment 700 Millionen jährlich für die erste Säule und in der zweiten Säule, wenn kofinanziert wird, über 1 Milliarde für die ländlichen Räume stehen zur Verfügung, um Programme durchzuführen.
Kofinanziert heißt, dass die österreichischen Steuerzahler über das Bundesbudget finanziell dazu beitragen, dass das Agrarumweltprogramm ÖPUL fortgesetzt wird. Die Leistungen der Bauern werden bei der Bevölkerung geschätzt, wie Umfragen bestätigen. Und das geschieht in sehr hohem Maße.
Es war nicht abzusehen, dass gleich 91% der Befragten sagen, sie achten die Bauern für wichtig, notwendig und wertvoll für unsere Gesellschaft.
Yoshi Schilhab ließ über seine Agentur Ökonsult im April dieses Jahres feststellen, wie die Menschen die Arbeit der Bauern bewerten. In 1000 persönlichen Gesprächen stellte sich heraus, wie wichtig es ist, gerechte Verhältnisse herzustellen.
Überrascht hat mich insofern auch das Ergebnis, wie klar die Befragten die Diskrepanz der bäuerlichen Entgelte und das, was letztlich an Konsumentenpreisen uns vorgegeben wird, sind. Da sagen die Menschen, das kann doch nicht wirklich wahr sein. Und sie fordern ganz klar, dass mehr Fairness in diesen Versorgungsbereich einkehrt.
Der Agenturchef veranschaulicht auch gleich, worin sich dieser Missmut äußert.
Wenn der Knoblauch völlig absurd aus China kommt oder Spargel aus Chile importiert wird, dann spüren wir doch alle, das ist krank. Wir wollen gesunde, frische Lebensmittel möglichst aus der Region.
Einige Bürgerinnen und Bürger haben dieses Marktdiktat satt und haben sich deswegen anderen Formen der Lebensmittelkultur zugewandt. Sie investieren Geld in einen bäuerlichen Betrieb ihres Vertrauens. Von den eingelangten Beiträgen kann ein Agrarbetrieb seine gesamte Produktion bestreiten, für deren Erntemenge er auch gleich fixe Abnehmer hat. Community Supported Agriculture, kurz CSA, heißt diese Form der Landwirtschaft, die sich auch unter dem Titel »Gemeinsam landwirtschaften« oder »Solidarische Landwirtschaft« einen Namen gemacht hat. Der erste derartig zertifizierte Betrieb in Österreich, der inzwischen mehrere Nachahmer gefunden hat, heißt Ochsenherz und befindet sich im Gänserndorf, Niederösterreich. Seine 230 Unterstützer fühlen sich durch ihn sehr gut versorgt. Manche identifizieren sich richtig gehend mit ihm.
Ich bin die Lilly und für mich ist das gemeinsam Landwirtschaften eine andere Form von Wirtschaften, in gemeinsam etwas auf die Beine stellen.
Mein Name ist Georg. Mein Interesse an Gela ist, dass ich grundsätzlich Interesse an der Landwirtschaft habe. Also ich sehe das so, dass ich gerne sowohl produzieren als auch konsumieren würde. Und das CSA eine für mich fast geniale Möglichkeit, hier viele Probleme in Lebensmittelkonsum und Produktion zu lösen.
Ich bin der Jan, bin Jurist und mir ist dabei nicht nur wichtig, dass es einfach Bio und gute Qualität ist, sondern auch die regionale Herkunft und die große Vielfalt, die es dabei gibt.
Ich bin die Eva. Ich habe festgestellt, dass es ganz fantastisch ist, auf dem Boden zu stehen, auf dem mein Gemüse wächst. Es ist fantastisch, die Leute zu kennen, die mein Gemüse anbauen, ernten. Und das ist ein Reichtum, den ich mir nicht mehr nehmen lassen möchte.
Diese Empathie pflanzt sich auch bei Peter Lasnik fort, der den Ochsenherzbetrieb führt. Er ist froh, dass er seit 3 Jahren diese Form der Landwirtschaft machen kann.
Jetzt mit diesem CSA-System ist das für uns eben eine enorme Erleichterung. Wir haben eine sehr verbindliche Abnahme auch vom Gemüse und es ist dadurch auch viel Vermarktungsaufwand weggefallen. Jetzt geht die Verteilung sehr effizient und wird auch zum Teil mitgestaltet von den Menschen, die in dem Projekt mitmachen.
Zwar arbeiten die Ernteflächenanteilnehmerinnen nicht selbst 100% am Gärtnerhof mit, aber als reine Konsumenten sehen sie sich auch nicht.
Ich würde mir so idealiter heute als Prosument gern sehen. Ne?
Und ich sehe mich zwar einerseits mehr als Konsument, denke aber, dass das Gela-Projekt insgesamt die Trennung von Konsument und Produzent ein Stück aufweicht.
Es ist nachhaltig und könnte die Probleme der Ernährungssouveränität sicher zu lösen mithelfen.
Gerade was die vorhin genannte Ernährungssouveränität anbelangt, hat der Betriebsleiter Peter Lasnik eine eindeutige Meinung.
Die Landwirtschaft muss am globalen Markt wettbewerbsfähig sein. Und es darf keine Schranken geben für einen globalen Handel. Und das halte ich nicht für richtig. Ich glaube, die Produktionsbedingungen sind überall unterschiedlich und überall muss es unter den jeweiligen Bedingungen möglich sein, einfach gut Lebensmittel zu produzieren. wenn es in anderen Gebieten viel kostengünstiger ist, Getreide anzubauen auf großen Flächen, dann darf das den Getreideanbau in einer anderen Region nicht gefährden. Was dann dabei rauskommt, ist, dass eben auch die europäische Landwirtschaft Märkte in Afrika kaputt macht, weil wir hier für bestimmte Produkte einfach viel bessere Produktionsbedingungen haben.
In diesem Fall denkt ein österreichischer Bauer an die Bauern in Afrika. Aber auch Bauern sind ihrerseits Konsumenten und beeinflussen durch ihr Kaufverhalten möglicherweise die Politik. Joshi Schilhab vom Meinungsforschungsinstitut Ökonsult hat durch seine Umfrage Daten geliefert, wie eng das Verhältnis Produzent-Konsument ist.
Ich nenne es gerne den Schulterschluss zwischen Konsumenten und Bauern. Diese Solidarisierung, gerade auch in Zeiten, wo es Probleme gibt. Ich spreche jetzt zum Beispiel die Bienenproblematik an, ich spreche an die Milchpreisproblematik. Da spüren wir sehr stark, wie groß diese Solidarität gewachsen ist und dass immer mehr Menschen in diesem Lande anerkennen, dass die Bauern nicht Förderungsbezieher, sondern Leistungsträger sind.
Diese Entwicklungen treffen auch manche lokale Politiker persönlich. Andreas Babler ist Stadtrat und leitet das Bürgermeisteramt in Theiskirchen. Gemeinsam mit seiner Frau Karin Blum, die Bundessekretärin der Roten Falken ist, betreibt er einen Heurigen. Einen Heurigen zu führen sei schon recht selten geworden, sagen beide, obwohl es sich am Rande des Wiener Beckens eigentlich um eine klassische Weinregion handelt.
Es ist ja bei uns im Ort oder überhaupt in der Gegend, dass Heurigenbetriebe sehr viele zusperren.
Ja, es ist einfach zu wenig für die Leute, die kleine Flächen gehabt haben und die hat einfach nicht davon leben können. Und das ist das Traurige daran, dass eigentlich dann nur einige überbleiben, die halt Großgrundbesitzend sind oder die halt Bein hat schon umgestellt haben, sozusagen als Ganzdienstleister in dem Kulinarikprogramm, also sprich schon de facto wie Restaurants sind und meistens dann die kleinen Heurigen, die wirklich nur traditionell sind, so wie wir das jetzt in unserem Konzept wieder aufleben lassen wollen ein bisschen, dass da viele keine Chance gehabt haben, im Wettbewerb zu bestehen zu den Großen, die halt auf modern umgestellt haben und das ist das Schade dran. Also das ist dann die praktische Auswirkung, die wir dann eh hören, dass es immer Ungleichgewicht da gibt, natürlich auch in der Landwirtschaft, so wie es in der Gesellschaft ja auch gibt. Nicht?
Karin Blum und Andreas Babler, war es ein Anliegen, den zugesperrten heurigen Betrieb in Theiskirchen wieder zum Leben zu erwecken und ihn nebenberuflich zu führen?
Dem Entschluss, dass wir einen Heurigen machen wollen, ist dann ganz bald halt eben auch festgestanden, wir brauchen Weingärten, wir möchten auch selber Wein machen. Das war uns von Anfang an ganz wichtig, dass wir nicht irgendwo Wein zukaufen oder so, sondern dass wir wirklich das lernen, dass wir einen Bezug zum Produkt haben, dass wir eben die Weingartenarbeit auch selber machen. Wir haben jetzt 0,68 Hektar.
Jetzt haben wir insgesamt 4 Weingärten. Es passt uns vom Betriebskonzept, nämlich auch von den Rebsorten, die angeboten werden, ganz gut zusammen und es ist auch das Limit, was wir nebenberuflich machen können. Und das Zweite ist, dass wir auch von der Betriebsphilosophie ganz anders an die Dinge herangehen, auch vom Konzept her. Und das merkt man und das wollen wir sehr beibehalten und deswegen ist, glaube ich, eine kleine Größe für uns auch das Richtige.
Doch Kleinheit ist für die globale Politik kein Kriterium. Da geht es nicht um viele, sondern um große. Damit spricht der Neowinzer vielen aus der Brust, wenn er sagt:
Was wir uns wünschen würden, wäre wirklich eine Förderung gezielt auf ganz kleine Bäuerinnen und Bauern, die oft im Nebenerwerb sozusagen schwer dazuarbeiten oder das geerbt haben und diese Traditionen auch weiterführen. Da wäre es gut, wenn man sagt, okay, ihr kriegt trotzdem die gleichen Konditionen beim Flaschenkauf, beim Kapselkauf, bei Verpackungsmaterialien wie die Großen. Und da sieht man natürlich die Unterschiede, dass der Markt leider dort auch dominiert.
Vom Weingarten hinaus aufs Feld.
Und das ist ja das Herrliche, ne? Wenn man da nachher steht, dass nur der Wind rauscht und dann macht der Wind so richtige Wellen nachher über das Feld auch drüber, ne? Das Erste, wo der richtig als Bauer nachher das Herz lacht, das sagst, ne, da siehst du, das Würze, der Bestand passt.
Andreas Sarg steht in seinem Getreidefeld und genießt die Natur. Seine Frau Martina führt den Ackerbaubetrieb im Raum Wiener Neustadt, den sie gemeinsam biologisch bewirtschaften. Wie ein Drittel aller Vollerwerbsbauern, die 14% der österreichischen Ackerflächen biologisch nutzen, gehören sie damit zum europäischen Spitzenfeld. Die Sargs zeichnet aber noch eine Besonderheit aus. Sie bauen auf 3,8 Hektar eine Sonderkultur an, Hirse. Die Herse kommt zu einem Kosmetikbetrieb in Deutschland, der ausschließlich biologisch produzierte Rohstoffe verarbeitet. Andreas Sarg sagt, dass sein Auftraggeber letztendlich der Konsument ist.
In den 70er Jahren hat man, oder in den 50er Jahren teilweise, 30% und 40% von seinem Geld ausgegeben für Lebensmittel. Heute ist das ja teilweise unter 10%. Sicher gibt es Freizeitaktivitäten, die was auch eine Menge Geld kosten. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich glaube viel wichtiger ist, die Leute wieder zu sensibilisieren, dass es nicht nur jetzt eine Lasagne aus einer Packung gibt oder irgendein Fertiggericht von irgendwoher, sondern dass es ganz einfach eine Vielfalt an Lebensmitteln gibt, die was teilweise in Österreich produziert werden können auch, dass die sozusagen zu einem vernünftigen Preis von den Bauern produziert werden können und dass die Konsumenten das natürlich noch auch verarbeiten können. Aber wenn ein Konsument ins Geschäft geht, dann muss er sich ja schon wundern, nicht? Warum kriege ich noch eine Putenbrust um 4 Euro?
Um diese Kluft zu überwinden, hat der Biomilchbauer Ernst Halbmeier aus Amstetten schon früh den Schritt auf die Konsumenten zugemacht.
Wir haben eine kooperative Form der Landwirtschaft entwickelt. Wir haben im Jahr 1995 die erste Betriebsfusion gemacht, die erste Betriebskooperation in Österreich. Es leben für die 3 landwirtschaftlichen Betriebe 4 Familien. In unserer Hofgemeinschaft haben wir ja die Biomolkerei als Milchverarbeitungsbetrieb, eine Biobäckerei, wo wir unser eigenes Getreide zu Brot backen. Dann haben wir den Milchviehbetrieb und dann haben wir 2 Naturkostfachgeschäfte in Weidhofen und in Steyr. Und in Summe haben wir, glaube ich, zwischen 40 und 50 Leute beschäftigt.
Mindestens ebenso dicht an den Lebensmittelabnehmern ist der Vorarlberger Vetterhof. Der 29-jährige Simon Vetter aus dem Rheintal zählt auf, wer seine Käufer sind und dass er gezielt diesen Markt pflegen muss.
Ich glaube aber, es gibt wenig Betriebe, die so nahe und direkt am Markt produzieren wie wir. Wir haben keine Stelle, die uns unsere Überschüsse abkaufen würde oder irgendwo hin exportieren würde. Das interessiert uns eigentlich auch gar nicht. Also wir versuchen eigentlich alles, das wir anbauen und herstellen, auch selber zu vermarkten. Wir haben einen Hofladen, der 2-mal in der Woche geöffnet hat. Wir gehen auf den Markt. Wir haben ein Abokistensystem, wo wir einige 100 Haushalte in Bezirk Dornbirn und Bregenz mit unserem Gemüse beliefern.
Neben den Käufern als klassisches Klientel der Landwirtschaft hin zu Menschen, die von der Landwirtschaft in anderer Weise unschätzbar profitieren.
Stefan! Stefan! Kommst du bitte?
Stefan Hess lebt am Himmelschlüsselhof in Texing bei St. Pölten. Er ist einer von 12 Erwachsenen mit besonderen Bedürfnissen, die nicht nur am Bauernhof leben, sondern auch bei der Arbeit mithelfen.
Du bist doch der Bauer. Ja? Was hast du denn heute in den Stall gemacht?
Zuerst ausgemistet, ja. Dann Kühe geputzt,
ja.
dann die Melkmaschine hergerichtet.
Ja.
Und dann die Milch eingebracht.
Stefan Hess unterhält wie die anderen 11 körperlich und geistig beeinträchtigten Frauen und Männer plus den Betreuern den Betrieb. Der Himmelschlüsselhof stellt eine besondere Symbiose zwischen Sozialeinrichtung und Bauernhof dar. Margit Fischer ist die Betriebsleiterin und Initiatorin dieses Projekts.
Grundsätzlich ist es einmal so, dass unsere behinderten Menschen überall mitarbeiten. Für das haben wir den Bauernhof erworben. Dann geht es nach geistiger und körperlicher Möglichkeiten und auch Neigung, was ja sehr wichtig ist. Ja. Wir haben die Betreuer auch dementsprechend. Wir haben einen Tischler, der auch die Außenarbeiten macht, der auch beim Heu hilft, der auch ein bisschen in den Wald geht. Und da machen unsere einfach sehr, sehr gerne mit.
Seit über 20 Jahren beteiligen sich die Klienten am Bauernhof, der von einer Streuobstwiese umgeben ist, Hühner, Pferde, Kühe, Schweine und Haustiere beherbergt und insgesamt 16,5 Hektar groß ist. Da werden Erdäpfelfelder angelegt, Bäume geschnitten, Obst und Gemüse geerntet. Alles hauptsächlich zur Selbstversorgung, wie Margit Fischer erklärt.
Wir haben auch die Milch von den Kühen. Da machen wir Topfen, Butter, Käse. Wir backen einmal in der Woche Brot. Das geht aber dann schon im kleinsten Rahmen zu 2 Biogeschäften. Ich glaube, das ist die Zukunft. Denn kleine Bauernhöfe sind nicht überlebensfähig. Dann gibt es heute die Möglichkeit, dass ich einer sozialen Einrichtung vermiete zum Beispiel, die helfen am Bauernhof mit. Und so hat jeder so seinen Arbeitsbereich gefunden, weil das ja die Landwirtschaft erhält. Ja? Und das ist ja für uns so wichtig, diese Kleingliedrigkeit soll ja auch bewahrt bleiben.
Der Himmelschlüsselhof ist ein Pilotprojekt auf dem Sektor der sogenannten sozialen Landwirtschaft. Dabei fallen herkömmliche Denkmuster ab, was Landwirtschaft erfüllen und die Betreuung Behinderter bedeuten kann. Georg Wiesinger hat an der Bundesanstalt für Bergbauernfragen untersucht, was unter der sozialen Landwirtschaft genau verstanden wird.
Soziale Landwirtschaft ist im Wesentlichen ein neuer Trend in der Landwirtschaft, weil gewisse Bedürfnisse im ländlichen Raum entstanden sind, die eben so soziale Dienstleistungen abdecken sollen und wo auch die Landwirtschaft einen wichtigen Teil da beitragen kann.
Margit Fischer schildert, was es heißt, wenn Menschen mit körperlichen, sozialen oder geistigen Beeinträchtigungen in die Natur kommen. Auslöser war ihr eigener Sohn.
Wir sind an und für sich aus Wien bzw. Burkersdorf und ich habe einen behinderten Sohn gehabt. Und ich habe dann beobachtet, wie die Natur auf behinderte Menschen wirkt. Es war mir klar, es soll eine Landwirtschaft sein, nicht nur für unseren Sohn, sondern für 12 Betreute, weil dann die Arbeit einfach wirklich sinnvoll ist.
Dass die Idee, Bauernhöfe als Orte der Therapie, Bildung und Begegnung auszubauen, greifen könnte, schätzt Georg Wiesinger durchaus realistisch ein.
Sie müssen wissen, dass die landwirtschaftliche Urproduktion immer mehr an die Grenzen stößt. Also Österreich ist gerade ein Land mit beschränkten Produktionsbedingungen und ein neues Thema ist eben die soziale Landwirtschaft. Industrielle Landwirtschaft ist das Gegenteil. Das heißt, ich halte die Landwirtschaft von anderen Berufsgruppen fern.
Gemeinsam Landwirtschaften, landwirtschaftliche Kooperativen, soziale Landwirtschaft. An Ideen mangelt es nicht, welche neuen Wege die Landwirtschaft beschreiten könnte. Und diese Projekte sind auch nur deswegen entstanden, weil für viele Konsumenten und Produzenten die Art und Weise, mit Land und Leuten umzugehen, eine andere sein kann. Der Wirtschaftshistoriker Gerhard Senft ortet eine Sehnsucht nach anderen Werten in der Landwirtschaft.
Diese Richtung, die so in Richtung Ernährungssouveränität geht, als politisches Programm, das ist schon etwas, was hier verstärkt wieder in den Vordergrund getreten ist, also wo es wesentlich darum geht, Landwirtschaft und die Gestaltung der Bodenbebauung selbst zu definieren in einem bestimmten Umfeld.